Unser Thema heute Morgen lautet wieder Begegnung mit dämonischen Einflüssen. Ich hatte das vorige Mal einige Begriffe besprochen, die mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden. Für einige war es etwas schwierig. Es war etwas Grundsätzliches und vielleicht nicht für jeden gerade das, was er heute braucht. Aber lassen Sie mich grundsätzlich noch sagen, was ich dort sagen wollte. Zum Thema Vollmacht, das griechische Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, bedeutet Recht oder Berechtigung oder auch Regierung und hat nicht notwendigerweise zu tun mit der Möglichkeit, Einfluss auf andere und ihr Verhalten, ihren weiteren Weg zu nehmen. Diese Einflussmöglichkeit behält Gott sich selbst vor. Ich weiß, man schwimmt hier gegen den Strom, weil das Wort sich so tief eingebürgert hat in die deutsche Christenheit. Man kommt ohne diese Auffassung kaum weg. Aber wir sollten es wagen, an dieser Stelle mehr biblisch zu denken. Dann sprach ich vom Binden und Lösen. Binden und Lösen hat nicht mit dem Okkulten zu tun und sind nicht Ausdrücke, die dort verwendet werden in der Schrift. Binden und Lösen hat auch nichts zu tun mit Gemeindezucht. Entgegengesetzt der Auffassung, die man aus Matthäus 18 entnehmen möchte. In Matthäus 18 geht es um eine Regel, nach der die Gemeinde zu handeln hat. Es geht um die Autorität des Wortes Gottes. Binden und Lösen hat also nicht mit dem Okkulten zu tun, noch mit Gemeindezucht. Das heißt, nicht mit dem, das man gemacht hatte, sondern es hat zu tun mit dem, das zu tun wäre. Normalerweise spricht man von Binden und Lösen, wenn jemand etwas gemacht hat. Aber das ist nicht der Zusammenhang. Die Frage ist, was soll man tun in der Zukunft? Nach welcher Regel soll man sich verhalten? Diese Frage wird beantwortet. Was man dann darauf tut, das muss dann in anderer Verbindung geregelt werden, wie man mit Menschen umgeht. Dafür hatten die Juden zu Jesu Zeit andere Ausdrücke als Binden und Lösen. Menschen wurden nicht gebunden oder gelöst, auch nicht Dämonen, sondern Dinge wurden geregelt. Das heißt, es ging um die Frage, ich meine jetzt nicht, dass Jesus nicht gesagt hätte, der Herr des Hauses müsste gebunden werden und so weiter, sondern das ist der Gebrauch des Wortes Binden oder Lösen separat. Binden und Lösen, hatte ich gestern gesagt, sind zwei Ausdrücke, die hier zusammengehören wie ein Paar. Und wenn diese zwei zusammenstehen, dann bedeuten sie etwas anderes, als was Binden oder Lösen sonst wo, wenn alleine stehend, bedeuten würde. Ist das klar? Also wenn sie zusammen gebraucht werden, wie an nur zwei Stellen, Matthäus 16 und 18, dann geht es um die Frage, wo bin ich gebunden, das heißt verpflichtet? Und wo bin ich entbunden, das heißt nicht verpflichtet? Wo bin ich frei zu entscheiden? Es hat also mit Gottes Wort zu tun und dann mit der Anwendung des Wortes Gottes. Und deshalb fragen wir, wer ist für mein Handeln, das in Zukunft stattfinden soll, maßgebend? Im Alten Testament war das die alttestamentliche Schrift, die Tora, die Anweisung Gottes. Das ist immer noch so für uns im Ganzen. Aber hinzu kommt das Wort unseres Herrn Jesu Christi, der Wort wurde und dann das Wort seiner Apostel. Und wenn wir eine Autorität ausüben, dann verwenden wir dieses Wort und in dem Maße, wie wir dieses Wort zitieren und verwenden, haben wir dann Autorität, aber nur in zweitrangigem Sinne. Ein weiterer Begriff, der mit unserem Thema zusammenhängt, ist das Wort das Okkulte. Das Okkulte bedeutet das Dunkle. Es ist allerdings ein zu undeutliches Wort, um in diesem Thema weiterhelfen zu können. Es ist das allgemeine Wort, das gebraucht wird. Aber deshalb wurden wir uns einig, Bruder Albert und ich, dass wir bei der Formulierung etwas deutlicher sprechen würden, und zwar direkt von Dämonen. Dann rückt die ganze Angelegenheit viel realistischer vor Augen. Okkulte, da kann man sich allerlei leider bedenken und so weiter. Das Okkulte ist zu undeutlich, das ist der Begriff. Ich gebrauche das Wort also sehr ungern. Ich lehne es nicht ab, aber ich meine, es wäre als Thema nicht klar genug. Es weckt nämlich den Eindruck, als handle es sich bei unserem Thema um ein bestimmtes Gebiet. Hier gibt es das Okkulte, hier gibt es die Sünde, hier gibt es den Gehorsam und so weiter und so weiter. Vergessen wir nicht, dass überall in unserem Leben der Satan und seine Dämonen Zugang haben. Das ist nicht ein spezielles Gebiet. Und jetzt gibt es besondere Leute, die wären jetzt in diesem Bereich. Jeder von uns hat potenziellen Raum für Satan. Und das will ich versuchen klarzumachen. Dann das Wort Seelsorge. Ich befürchte, dass wir an dieser Stelle noch einen Rest vom Katholizismus haben. Unter Seelsorge versteht man in unseren Zonen normalerweise das Gespräch mit einem, der in geistlichen Angelegenheiten besser Bescheid weiß als ich und der dann auch helfen kann. Man spricht also von dem Seelsorger. Man weiß, dass jeder Christ in gewissem Maße Seelsorge tun sollte, aber dann gibt es die speziellen Seelsorger, die noch besser Bescheid wissen und die auch besser helfen können, beraten können, unter Umständen auch in Anführungsstrichen Vollmacht hätten. So denkt man sich den Seelsorger. Und hauptsächlich denkt man an das Gespräch unter vier Augen. Das ist dann so eine Kategorie von Dienst, von christlicher Situation. Nun muss gesagt werden, dass die Schrift schon das Gespräch zwischen zwei Personen kennt, aber es ist für die Schrift keine Kategorie. Mal spricht man mit zwei Personen, mal mit drei, mal mit vier. Das ist keine besondere Kategorie. Jetzt kommt dieses besondere Gespräch. Merken Sie den Einfluss des Katholizismus, des Beichtraumes? Jetzt sind wir unter uns, wird das Persönliche besprochen. Diese Besonderheit, wo man einen Rahmen bildet um das Gespräch unter vier Augen, diese Kategorie, dieses Besondere kennt die Schrift nicht. Werfen Sie den Rahmen weg und tun Sie wieder das Gespräch unter vier Augen einfach in das Gespräch überhaupt. Und vergessen Sie von diesem Seelsorger. In der Schrift wäre es einfach der Hirte. Nun gibt es Hirten, die Jesus eingesetzt hat, aber die sind Vorsteher der Gemeinden. Und übrigens, Brüder und Schwestern, das sind unsere Hirten. Nicht jemand noch zusätzlich, der 200 Kilometer weit weg wohnt und zu dem ich alle paar Wochen fahre. Sondern die Seelsorger sind die, die öffentlich verkünden und in die Häuser gehen und dort den Menschen helfen, weiter voranzukommen. Das sind die Aufseher der Gemeinde. Diesen Seelsorger für das persönliche Gespräch, den kennt die Schrift nicht. Also die Schrift kennt schon das Gespräch zwischen zwei Personen, aber es ist keine Kategorie, nichts Besonderes. Sie kennt nur den vielseitigen Hirtendienst. Das Wort Besessenheit. Das Wort Besessenheit ist leider eine falsche Übersetzung des griechischen Wortes, das es übersetzen will. Es weckt auch falsche Vorstellungen über das Maß, in dem über einen Menschen verfügt wird. Es ist ein sehr starkes Wort, es spricht von Besitz. Dieser Gedanke des Besitztums kommt im griechischen Wort dämonisieren nicht vor. Wir wissen auch nicht genau, was gemeint ist. Deshalb sprechen wir von dämonischen Einflüssen. Ich bin dankbar, dass dieser Ausdruck mehr Platz gefunden hat im Gespräch um diese Dinge im Schrifttum. Das wäre biblischer. das griechische Wort, das man im Deutschen mit dem Fremdwort dämonisiert übersetzen kann, bedeutet einfach unter dämonischem Einfluss. Und mit welchem Grade das jetzt stattgefunden hat, das ist sehr, sehr verschieden. Auch da können wir jetzt nicht ganz feste Kategorien aufstellen, obwohl es schon den Dämonisierten gibt. Also da haben wir schon einen gewissen Begriff oder eine gewisse Festigkeit, einen gewissen Rahmen. Aber ich würde dafür plädieren, das Wort Besessenheit zu lassen. Entweder das Fremdwort dämonisiert zu gebrauchen. Wir haben ja viele Fremdwörter, mit denen wir uns bedienen müssen, weil wir keine guten entsprechenden germanischen Wörter haben. Wenn wir aber ein germanisches Wort haben, dann bin ich dafür, dass wir eher dieses gebrauchen. Das habe ich auch versucht zu tun in meinen Vorlesungen an der Akademie, an der Hochschule. Ich meide gerne die holprigen Fremdwörter. Ein anderer Begriff, der in dieser Verbindung vorkommt, ist das Wort Belastung. Wir haben hier nicht eine Übersetzung, sondern einfach einen Begriff, der irgendwie reingekommen ist in das Gespräch um dieses Thema, aber es ist schriftfremd. Die Schrift kennt diesen Gedanken nicht. Sie kennt nicht die Belastung. Und dieses Wort sollten wir schon ganz bestimmt lassen. In der Schrift ist niemand belastet in diesem Sinne. Belastung heißt mit einer Bürde versehen. Und da sollen wir belastet sein. Wir sollen unsere eigene Bürde tragen. Wir sollen die Bürden anderer tragen. Bürden, die wir nicht tragen müssen, die sollen wir auf den Herrn werfen. Und dann trägt er sie, wissend, dass er überhaupt uns mitsamt allem trägt. Sünde und auch dass die Aufgabe, die er uns auferlegt hat. Der Herr hat seine ewigen Arme unter uns. Das ist so wohltuend. Also Belastung ist ebenfalls ein schriftfremdes Wort. Es hat auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet unseres Themas, überhaupt viele Vorstellungen, die der Schrift fremd sind. Dieses ist ein Gebiet, in welchem man, wie auch in der Wissenschaft, eine Personifizierung vorgenommen hat, um das große Maß an Kenntnissen, das man in der Erfahrung gesammelt zu haben meint, zusammenfasst. So spricht man von dem Okkulten, der Seelsorge, die Seelsorge sagt und so weiter. Man hat jetzt also eine Personifizierung vorgenommen, als wenn Seelsorge an Okkulten eine Person wäre. Und jetzt spricht diese Person und bestimmt, genau wie man das in der Naturwissenschaft tut, die Wissenschaft sagt so und so. Dabei meint man die Ergebnisse von gewissen Personen, die wissenschaftlich arbeiteten. Aber zu sagen, die Wissenschaft sagt, ist etwas zu weit gegangen. Gewisse Männer sagen dieses und die mögen von anderen Wissenschaftlern widersprochen werden oder bestätigt werden. Genauso ist es vielleicht nicht angebracht, von der Seelsorge zu sprechen, sondern gewisse Personen, die in diesem Bereich tätig sind, die sagen dieses. Es wäre etwas besser, das so zu formulieren. Dieses wirft die Frage auf, ob denn die Schrift uns zur Genüge Auskunft geben würde. Das heißt, man hat also eine Menge von Material gesammelt, personifiziert dieses und sagt, die Seelsorge an Okkulten sagt so und so. Dabei denkt man an all das Material, das man durch Erfahrung gesammelt hatte. Aber wie hat man das gesammelt? An dieser Stelle hinterfrage ich und stelle in Frage einen sehr, sehr großen Teil von Tätigkeit auf diesem Gebiet. Ich lese Ihnen etwas vor, etwas sehr Nüchternes und Gutes, aus dem Heft 31 von Gemeindegründung, ab etwa 24, also in Heft 24 und 25 und dann etwa 30, 31 bis 32, 34, erschienen etwa 6 Artikel in der Reihe von Gemeindegründung, das von der Konferenz für Gemeindegründung herausgegeben wird. Redakteur ist Ernst Meyer von Pfullingen. Da waren 2 Serien. Eine Serie von Herrn Antholzer, und eine Serie von einem Herrn Konya, einem Amerikaner. Ich empfehle diesen Artikel. Es ist sehr viel Wesentliches in diesem Artikel, Lesenswertes. Man muss natürlich alles wieder neu mit der Schrift prüfen und an einigen Stellen, glaube ich, könnte man noch weitergehen und noch biblischer werden. Aber es ist sehr viel Wissenswertes in diesen Artikeln. Und da möchte ich einen Abschnitt hier lesen. Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die subjektiven und oft verführerischen Erfahrungen mit dem Dämonischen einen objektiven Maßstab benötigen, an dem sie richtig bewertet werden können. Die Erfahrungen mit den Dämonischen müssen gewertet werden können. Dieser Maßstab ist das Wort Gottes. Vermutlich hat niemand in der konservativen evangelikalen Bewegung diese Aussage je in Frage gestellt. Dennoch fangen manche an, in der Praxis eine andere Stellung einzunehmen. Manche derer, die in Dämonenaustreibungsdiensten tätig sind, sind in ihrem Schriftverständnis oberflächlich und sorglos. Das ist eine sehr ernste Anklage bzw. Feststellung. Ich würde dem zustimmen. Andere sind normalerweise gründliche und sorgfältige Ausleger des Wortes Gottes. Normalerweise, wenn sie nicht von diesem Thema sprechen. Sie sind ehrliche, ernsthafte Gläubige, die den unglücklichen Opfern okkulter und dämonischer Verstrickungen helfen wollen. Leider stützt sich ein großer Teil ihres Verständnisses und ihrer Methoden auf diesem Gebiet auf andere Informationsquellen als die Bibel. Dies ist eine Schlüsselfrage in der ganzen Diskussion über die Auseinandersetzung mit dem Dämonischen. Ist die Bibel allein ein ausreichender Führer zum Verständnis des Dämonischen und der dämonischen Besessenheit? Dies ist die Frage, die ich jedem Seelsorger stellen möchte. Reicht die Schrift aus oder braucht man noch Erfahrung auf diesem Gebiet? Und muss man, wie das ein gewisser Kreis macht von Exorzisten, vielleicht so zweimal im Jahr zusammenkommen und dann Erfahrungen austauschen? Und so hat man jetzt mehr gelernt. Oder brauchen wir auch Informationen, die aus anderen Quellen wie Fallstudien oder Erfahrungen anderer kommen, um für diesen Bereich unseres Dienstes ausgerüstet zu sein? Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn man sorgfältig die Aussagen der Bibel über ihre Rolle bei der Ausrüstung der Gläubigen, schlechthin, für ein gottwohlgefälliges Leben und für den Dienst untersucht. Was sagt die Bibel überhaupt über Ausrüstung? Wann ist man ausgerüstet für den Dienst? Und dann geht er ganz besonders in einem längeren Abschnitt auf 2. Timotheus 3 ein, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, in diesem Abschnitt, in den Versen 16 und 17, wird gesagt, dass die Schrift genügt für den Dienst des Menschen Gottes. Und man braucht im Grunde nicht die Empirie, das Fremdwort für Erfahrung. Dieses möchte ich vorausschicken, wenn ich manches sagen werde, das nicht mit heutiger Dämonenaustreibungspraxis stimmt, übereinstimmt. Nun ein Überblick über dämonische Kräfte in der Schrift. Zuerst über die Person Satans einiges. Unter welchen Namen wird in der Bibel vom Erzfeind Gottes gesprochen? Satan ist ein Begriff, ein Wort, das vorkommt. Es stammt aus dem Hebräischen, ist also ein aus dem Hebräischen entlehntes Fremdwort bei uns. Es bedeutet Widersteher, der, der opponiert, widersteht. Ein Beispiel haben wir in Apostelgeschichte 5, Vers 3, wo Petrus davon spricht, dass Satan widersteht. Ein anderes Wort ist Teufel. Teufel ist das wieder ein Fremdwort, das aus dem Griechischen kommt. Es hat sich allerdings schon an etwas geändert, aber die Ähnlichkeit ist immer noch etwas da. Im Plattdeutschen sagt man Diebel, im Griechischen Diabolos. Also es hat sich etwas verwandelt, aber da ist das Wort, das hinter diesem deutschen Wort Teufel steht. Es bedeutet Hindurchwerfer oder Hinüberwerfer. Der Soldat wirft einen Sprengstoff oder damals einen Stein oder einen Ballast hinüber, vielleicht mit Hilfe einer Maschine. Es bedeutet Hindurchwerfer oder Hinüberwerfer, genauer Angreifer. Jemand, der angreift, und bedeutet eigentlich im Grunde dasselbe als Satan. Das habe ich mir von einem Philologen sagen lassen. Teufel ist also das neutestamentliche Wort, das vom Griechischen kommt, und Satan ist das alttestamentliche Wort, das vom Hebräischen kommt. Übrigens bedeutet weder Satan noch Teufel der Durcheinanderwerfer. Es ist mir etwas rätselhaft, wie die Gelehrten auf diese Definition gekommen sind. Das Wort Diabolos bedeutet nicht Durcheinanderbringer. Es bedeutet Angreifer, nicht so ins Kreisen durcheinanderrühren. Natürlich ist das die Folge seines Wirkens, aber das ist nicht, was das Wort bedeutet. Das Wort bedeutet einen linienhaften Widerstand, Angriff, gezielt gegen Gott und alles, was Gottes ist. Ein Beispiel von diesem Gebrauch, von dem Gebrauch dieses Wortes in diesem Sinne haben wir in 1. Petrus 5, Vers 8. Ein anderes Wort, das gebraucht wird, ist das Wort Geist, was manchmal auch vom Heiligen Geist gebraucht wird, der Geist. Aber wenn der Geist steht, ist nicht immer der Heilige Geist gemeint. In Epheser 2, Vers 2 ist zum Beispiel Satan gemeint. Beelzebul, ein anderes Wort, kommt aus dem Judentum, wird gebraucht zum Beispiel in Matthäus 12, 24 bis 27. In Offenbarung 12 begegnen uns zwei Ausdrücke, die verwandt sind, Drache und Schlange. Und da wird das erste Buch der Bibel wieder, steht es im Hintergrund. Und dann an einigen Stellen bei Jesus und auch bei Johannes, in 1. Johannes 5, haben wir den Ausdruck der Böse. Ob wir nun im Vater unser der Böse oder das Böse übersetzen, macht nicht so viel aus. Man wird sich wohl beides denken müssen. Obwohl ich vielleicht dahin tendiere, immer noch sächlich zu übersetzen, beziehungsweise zu denken. Aber gewiss ist der Böse da im Hintergrund. Etwas über das Wesen Satans kurz. Satan wird Gott dieser Welt genannt. Was ist ein Gott? In allen Religionen ist ein Gott zweierlei. Ob sie den Animisten haben oder den Moslem oder den Juden oder den Christen, auch den Namen Christen. Ein Gott ist zweierlei. Er ist höher denn die Menschen und dann ist er niedriger als die Menschen. Was heißt das? Er ist ein Gott, der ein höheres Wesen ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, man weiß, er ist uns übergeordnet und er darf über Menschen bestimmen. Ob das nun ein Bild ist in Indien oder ein unbekannter Gott, ein Gott ist der, der das Sagen hat, der also bestimmen darf im Leben. Er ist ein übergeordnetes Wesen über Menschen. Aber dann ist er auch einer, der uns Menschen zur Verfügung steht. Zuerst stehen wir ihm zur Verfügung. Aber dann steht er uns zur Verfügung und will uns dienen. In diesem Sinne hat er sich erniedrigt. Jeder Mensch, der einen Gott hat, erwartet einen Dienst von diesem Gott. Trotz dessen, dass er ein höheres Wesen ist. Er erwartet Hilfe von ihm. Vielleicht Regen zur Trockenzeit oder Bewahrung im Kampf gegen Feinde. Hilfe in einer gewissen Not. Und das ist auch der Gott der Bibel. Er ist beides Herr der Schöpfung. Und Helfer von Menschen. Und nun wird Satan Gott genannt. Er ist es, der nach Epheser 2, Vers 2 den Lauf dieser Welt in starkem Maße bestimmt. Und er ist es, der sich als Helfer anbietet. In der Krankheit geht man zum Besprecher. Oder sucht irgendwo Hilfe auf okkulte Weise. das heißt auf dunkle Weise, verdächtige Weise. Man ist ratlos und geht zu Satan, nicht gerade direkt unter diesem Namen, aber dorthin, wo er tätig ist. Im Geschäft, heute werden x-zählige Kurse angeboten, in welchen dämonische Methoden angeboten werden. Satan bietet sich als Helfer im Geschäftsleben an. Der Luzifer des heutigen Okkulten ist nicht eine dunkle Figur in den Vorstellungen von Menschen. Er ist tatsächlich eine gute Person, ein Helfer. Das gehört auch zu der Verführung. Er bietet also die übernatürliche Hilfe an, die man in der Natur oder bei Menschen nicht bekommen kann. Dann wird Satan ein Vater genannt von Jesus und Johannes sagt, er hat seine Kinder. Es gibt dann die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels, die er erzeugt, die er führt. Er hat also böse Frucht. Er ist ein Versucher, das kennen wir. Und er ist ein Lügner und der Vater derselbe nach Johannes 8, Vers 44. Die Hauptlüge nach Johannes in 1. Johannes 2 ist die, dass Jesus nicht der gesandte Messias und Erlöser der Welt ist. Vers 22 dort. Satan ist der Vater der Irrealität. Gott ist der Gott der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, der Realität. Jesus sagt, so hat Pastor Bayer Hans, wie hieß er doch?
Bayerhaus.
Der jetzt auch in die Wuppertal.
Ja, ja,
der
in der
EG. Ja.
Aber Bayer auf jeden Fall.
Ja. Er hat gesagt, wenn Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit, hat er eigentlich gesagt, ich bin die Wirklichkeit. Die Realität ist bei Jesus vorhanden, in der dinglichen Welt und auch in der Welt der Sprache. Da ist er die Wahrheit. Und er ist der Verkläger der Brüder, Offenbarung 12, Vers 10, der gegen Gott und seine Kinder ist. Und letztlich, er ist ein Mörder. Er tötet und mir scheint, er ist hier etwas hilflos. Er möchte ein Reich aufbauen, wahrscheinlich. Aber dabei vermag er das offenbar nicht. Die Leute, mit denen er es zu tun hat, die tötet er dann. Und so kommt er gar nicht viel sehr weiter. Im Grunde ist Satan der größte Narr, den es gibt. Aber Vorsicht, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht spöttisch sprechen von dieser Majestät, wie die Schrift uns auch lehrt zu tun, auch wenn es eine böse Majestät ist. Und vielleicht von dort her verstehen wir jetzt, warum Paulus so in Römer 13 spricht. Auch wenn es eine schlechte Regierung gibt, sie ist zu respektieren. Aber das heißt nicht, dass wir Satan nicht hassen dürften oder dass wir nicht gegen ihn sein dürften. Keineswegs. Zweitens, zur Identität anderer böser Geister. Nachdem wir von Satan gesprochen haben, finde ich es wichtig, noch von diesen zu sprechen. Wer sind sie, die bösen Geister, nebst Satan? Es handelt sich hier um geistige Wesen, die Satans Gehilfen sind. Epheser 6, 11 und 12. In 1. Timotheus 4, Vers 1 sind sie verführerische Geister. Offenbarung 12, Vers 9 sind sie Boten. Engel ist das Fremdwort, das wir von Angelos, dem griechischen Wort, haben. Aber das Wort Angelos bedeutet eigentlich nicht Engel, sondern einfach Bote. Es gibt nun ganz besondere himmlische Boten, die wir nun Engel als Engel bezeichnen. Aber das griechische Wort bedeutet einfach Bote. Sie sind wie die guten Geister, leiblos und unsichtbar. Paulus spricht davon, dass man sich in einen Bereich begibt, wo man nicht sehen kann. Man glaube also nicht den Seelsorgern, die sagen, sie hätten Dämonen gesehen, wie vielleicht Markus Hauser und andere. Sie sind Geister, leiblos, haben aber wie jene die Eigenschaften von Personen und sind im Wesen Personen. Sie können zum Beispiel sprechen, sie können glauben, Jakobus 2, Vers 19. Sie empfinden auch Angst nach demselben Vers. Als Helfer Satans werden sie mit ihm identifiziert. In Matthäus 12, der klassischen Stelle, 25 und 26. Ferner, es handelt sich um Dämonen. Diese Geister, die Satan helfen, heißen Dämonen. Und da gibt es eine Anzahl von Stellen in den Evangelien. Man vergleiche die Stellen, die Geschichten, die parallel gebraucht werden in Matthäus und Lukas ganz besonders. Drittens, es sind unreine Geister. Dieses ist manchmal nicht zur Kenntnis genommen worden. Ich weiß, dass Pfarrer Vogel, der auf diesem Gebiet einiges schrieb, einer anderen Meinung war. Auch Blumhardt war anderer Meinung. Aber ich will das gleich zeigen. Nein, eigentlich nicht. Ich möchte empfehlen, um das, wie ich schon sagte, die Geschichten in den Evangelien, in Matthäus und Lukas, zu vergleichen. Und dann wird man merken, dass Dämonen und unreine Geister auswechselnd gebraucht werden. Wo der eine von Dämonen spricht, spricht der andere von unreinen Geistern und umgekehrt. Und das ist dann der Beweis, dass es sich um dieselben Personen handelt. Wie verhält es sich aber mit einem gewissen Text? Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung 16, Vers 13. Dort könnte doch eine andere Auffassung zugrunde liegen. Offenbarung 16, 13 und 14. Und ich sah, wie aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister. Drei unreine Geister kamen, die Fröschen glichen, denn sie sind zeichentuende Dämonengeister, Geister der Dämonen. Jetzt muss, wenn man das so übersetzt, dann bekommt man den Eindruck, als ob das zwei verschiedene Dinge wären. Aber jetzt muss man wissen, der Übersetzer sollte hier also auch theologisch bewandert sein, damit er richtig übersetzt. Wer Griechisch kennt, der weiß, dass der Genitiv, das heißt der zweite Fall, ein sehr verbreiteter oder sehr oft gebrauchter Fall ist im Griechischen und auch wie ein Akkusativ, das heißt wie ein vierter Fall gebraucht werden kann. Man hat also eine längere Liste von Genitiven, wie man den zweiten Fall gebraucht. Und ein Gebrauch ist der, dass wenn der Genitiv, der zweite Fall gebraucht wird, dann hat es nicht nur mit Besitz zu tun, sondern dann würden wir im Deutschen sagen, das heißt Dämonen oder Geister, das heißt Dämonen. Dämonen, das heißt Geister. Das heißt, es handelt sich um eine Identität. Geister von Dämonen heißt Dämonengeister. Diese Übersetzung im Blick auf, was die Evangelien uns schon bereits zur Kenntnis gaben. Um zu den Königen der Erde und des ganzen Weltreiches zu gehen und so weiter. Wenn unreine Geister Dämonen sind und Dämonen die Engel Satans, die Boten Satans, dann sind unreine Geister auch nicht Seelen verstorbener Unbekehrter. Eine sehr verbreitete Auffassung, das war, wo Blumhardt seinen Fehler machte. Ein anderer Fehler, den er beging, war der, dass er auf das Reden der Dämonen achtete. Hat außer Acht gelassen, dass sie wirklich Lügner sind. Und er wurde für einige Zeit irregeführt. Aber hier haben wir wieder ein Beispiel von jemandem, der einen Ballast mit sich trägt an falschen Vorstellungen, aber Jesus in der Mitte hat. Und weil sein Auge ständig auf Jesus gerichtet war, hat der Herr ihm aus dieser Panne herausgeholfen und der Sieg kam. Und dann hat er dieses Lied wohl gedichtet nach dem Jesus ist Sieger. Dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Das ist auch nicht möglich, weil Jesus diese als im Hades verschlossen schildert. Dämonen können nicht unreine Geister können nicht verstorbene Seelen sein, weil diese nicht sich im Freien bewegen, wie das in gewissen Kreisen des Pietismus gelehrt wird. Oder Evangelisten, die frühzeitig ins Jenseits gerufen werden, die dann doch noch evangelisieren. Sondern Unbekehrte, ob gut oder bekehrte oder unbekehrte Seelen, die ins Jenseits kommen, die bleiben an ihrem Ort. Der frühere Reiche erreicht nicht einmal das Übersenden eines aus dem paradiesischen Teil. Nicht einmal der Lazarus darf weg. Er selbst kommt überhaupt schon nicht in Frage. Und er wäre ein solcher, eine unbekehrte Seele im Jenseits. Hinzu kommt, dass, wenn jemand ginge, es mittels Totenauferstehung geschehen müsste. Nicht einfach so als Geist. Auch Psalm 16, Vers 10 stehen in der Sheol Verbleibenden und Auferstehung einander gegenüber. Das heißt, wer im Sheol ist und wer auferstanden ist, das ist zwei verschiedene Angelegenheiten. Drittens, der Wohnraum der bösen Geister. Seien Sie nicht deprimiert, wenn Sie nicht in allen Teilen mitkommen. Ich sage immer wieder, das für Theologen ist oder für solche, die theologisch tätig sind. Der Wohnraum der Geister ist auch wichtig in diesem Gebiet. Der Wohnraum der Geister ist die Geisteswelt. Im Epheserbrief auch das Himmlische genannt. Genau, wo wir sind. Das heißt nur, dass wir in der geistlichen Welt sind. Epheser 6, 11 und 12 sind die dämonischen Geister im Himmlischen. Das heißt in der geistigen Welt. Dort gehören sie hin, dort ist ihr Zuhause. Aber sie wohnen auch nach Epheser 2 und anderen Stellen in der kosmischen Welt. Das heißt gewissermaßen in der Luft oder in dem Gürtel, der diesen Planeten umgibt. Das heißt im Raum der Zivilisation oder der Bewohner dieser Welt, in der kosmischen Welt. Epheser 2, Vers 2, 1. Johannes 4, Vers 4 sagt Johannes, der in der Welt ist, der in dieser Welt tätig ist. Daher hat er sich eingenistet und wohnt dort. Jesus sagt, ich sah Satan herniederkommen. Er bewegt sich hin und her, aber zwischen diesen zwei Welten. In Offenbarung 12 wird er dann ganz niedergeworfen, sodass er nur in der kosmischen Welt tätig ist. Das steht uns noch wahrscheinlich bevor, beziehungsweise der Geschichte. Zum Dritten, Satan und die bösen Geister können auch in Kreaturen wohnen. Das heißt, in Tieren oder auch in Menschen. Und wenn ich vorhin sagte, dass es nicht Besessenheit gibt in der Heiligen Schrift, beziehungsweise dieses Wort nicht die Übersetzung ist, dann erfahren wir aber, dass wo ein Mensch dämonisiert war, der Geist in einem Menschen war und wenn er geheilt wurde, dass der Dämon dann aus ihm ging. Aber es wird damit nichts gesagt über die Macht, das Machtverhältnis, das er zu dieser Person hatte. Das genau zu spezifizieren, ist wohl nicht möglich, obwohl wir einiges manchmal feststellen können in gewissen Fällen, in den Schrifttexten. Sie werden also hinausgeworfen, sodass sie vorher innewohnten. Was gesagt werden muss, weil falsche Vorstellungen hier herrschen, besonders bei Unbekehrten, Satan wohnt nicht in der Hölle. Und wenn ein gewisser Seelsorger in diesem Bereich sagt, fahren Sie nach unten und melden Sie dort an, unsere Adresse, die kennen uns schon sehr gut, dann ist das eine falsche Vorstellung. Die gehen nicht nach unten zur Hölle. Hölle ist der zukünftige Wohnort von Satan und seinen Dämonen, aber noch nicht heute. Wie verhält es sich mit 2. Petrus 2, Vers 4? Eine Frage, die man nachgehen könnte, Tartaros im Griechischen. Manchmal anders übersetzt. Ich glaube, Schlacht übersetzt Hölle. Das wäre allerdings missverständlich oder irreführend. Ich meine, das könnte einfach die Finsternis sein, in die Dämonen, die abgefallen sind, sie haben ihren Engelsstand nicht behalten, sie müssen jetzt in dem Bereich, den sie gewählt haben, in der Finsternis bleiben. Sie kommen nie ans Licht, ihr Gericht steht fest, heißt es. Offenbarung 9 ist die Rede von einem Schlund, einem Abgrund. Ist das ein Ort? Abgrund ist ein Bildwort, das immer wieder gebraucht wird in der Bibel und dürfte einfach von der Tiefe und dem Ungeheuren, dem Okkulten, dem Dunklen sprechen, wo Satan sich aufhält. Und der Text zeigt auch, dass seine Bewegungen von Gott Grenzen gesetzt bekommen. Viertens, über die Macht böser Geister. Zweierlei will ich feststellen. Einmal, die Macht ist sehr groß, aber zweitens, sie ist auch begrenzt. Sprechen wir von der Größe seiner Macht. Die Schrift beschreibt den Obersten der bösen Geister als einen Fürsten, als einen König. Lukas 11, 24 bis, Entschuldigung, 14 bis 18. Man vergleiche auch Judas 8 und 9, er ist eine Majestät. Sein Reich umfasst erstens seine ihm anhangenden Geister, die Dämonen. Da ist er König über seine Gleichgesinnten. Diese kann er wie ein Netz verteilen über geografische Gebiete und sachliche Bereiche und so eine Quasi-Allmacht, eine Quasi-Allgegenwart und eine Quasi-Allwissenheit. Sie stellen fest, das sind die drei Großeigenschaften der Größe Gottes. Satan ist nicht allwissend, allmächtig oder allgegenwärtig, aber er kann so tun, als ob, und er erreicht Ähnliches durch seine Gehilfen, die ihm schnell Informationen geben, sodass er eine Quasi-Größe hier erreicht. Gleichsam, quasi heißt gleichsam. Sie entwickeln also etwas Ähnliches, aber wir müssen nie vergessen, sie sind es eigentlich nicht. Es gibt hier Schriftstellen, Daniel 10 und Epheser 6. Dann können wir sagen, Satan und seine Helfer üben auch eine Macht aus über die geschaffene Welt, die Natur. Indirekt durch Menschen. Hier ahmt er wahrscheinlich Gott nach, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, damit der Mensch die Angelegenheiten Gottes in dieser Welt wahrnehme. Gott ist der König der Schöpfung. Aber der Mensch ist jetzt sein Vizeregent und soll Gott hier in dieser Welt vertreten als Regent. Er soll über die Schöpfung herrschen in wohltuender Weise. Und so geht Satan vor. Er gebraucht den Menschen, herrscht also über den Menschen im Bereich der Natur. Dass er direkt in dieser Naturwelt herrscht, zeigt uns das Buch Hiob, wo er über die Witterung verfügt, Krankheit und auch Tod nach Hebräer 10, Vers 14. Im Hiob-Buch kommt er nicht so weit. Er kann auch Wunder tun im Bereich der Natur. Er vermag sehr Großes hier zu leisten, das sollten wir nicht vergessen. Wie zum Beispiel die Wahrsager in Ägypten konnten auch Schlangen machen. Sie konnten manches herstellen im Bereich der Natur. Das scheint uns in das Gebiet in der Allmacht hineinzulangen. Ich kann das nicht ganz verstehen, wie das geschieht, aber das ist doch nicht notwendig, das zu verstehen. Paulus sagt einmal, Satan hätte ihn verhindert, daran nach Thessalonich zurückzukehren. Waren es Naturereignisse, über die Satan verfügte? Könnte sein. Karl Heim meint in Römer 8, 20 und 21, würde Paulus von Dämonen sprechen, die in der Natur tätig wären. Diese Auffassung müssen wir weglassen. Das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, dass die Natur stöhnt, weil Gott in sie das Gesetz der Vergänglichkeit gebracht hat. Dankeschön. Besondere Macht üben Satan und die bösen Geister über Menschen aus. Das ist uns klar. 1. Johannes 5, Vers 19, Epheser 2, Vers 2. Er ist der Gott dieser Welt nach 2. Korinther 4, Vers 4, der die Menschen blendet, sodass sie nicht Jesus sehen können im Evangelium. Man könnte noch andere Stellen anführen. Der Einfluss der bösen Geister auf die Menschen ist wohl größer, denn man ahnt. Sie beherrschen mit Satan große Teile der Menschheit. Satan besitzt und fördert, Entschuldigung, er besitzt manchmal, Entschuldigung, das muss ich weglassen, sie fördern die Schamlosigkeit, treiben in die Einsamkeit, verfügen manchmal über Krankheitszustände, wobei wir vorsichtig sein müssen. Satan ist nicht der Einzige, der über Krankheit verfügt. Ich glaube, ich brauchte das Beispiel schon am Anfang hier vom Pferd und den vier Beinen. Dieser logische Schluss wird gezogen, die umgekehrte Schlussfolgerung wird gezogen, wenn es in Lukas heißt, Lukas 13, Vers 16, sagt Jesus, dass Satan diese Frau gebunden hielt. Daraus schließt man, dass alle Krankheit von Satan wäre. Das ist nicht die Schlussfolgerung. Die Tatsache, dass Satan manchmal über Krankheit verfügt, heißt nicht, dass er über alle Krankheit verfügt. Gott bestimmt. Und die Krankheit und das Böse kommt nicht von Satan, es kommt von Gott. Ich meine jetzt das Üble, das Unangenehme dieser Welt. Die Sünde, die kommt von Satan. Aber die Unannehmlichkeiten dieser Welt, die kommen von Gott. Er hat sie in 1. Mose 3 verhängt, nach dem, was Paulus in Römer 8 sagt. Römer 8, ab etwa Vers 20, da ist die Auslegung von 1. Mose 3. Im Garten Eden geschah zweierlei. Der Mensch fiel und anschließend hat Gott gehandelt an der Natur, der Umwelt des Menschen, sodass die Schöpfung nicht gefallen ist. Wir dürfen nicht von einer gefallenen Schöpfung sprechen. Denn fallen ist ein, in der Theologie, lapsus im Lateinischen, ist ein negatives, ein moralisches Wort. Das heißt, damit wird ausgesagt, dass der Mensch Schuld hat, weil er gefallen ist. Aber Paulus macht deutlich, die Schöpfung hat keine Schuld. Sie wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und deshalb können wir sie nicht als gefallen bezeichnen. Um sie dann zu vermengen oder die Situation in der Natur zu vermengen mit dem, was der Mensch ist, nämlich auch sündig. Beim Menschen begegnen oder treffen diese beiden zusammen. Seine Schuldhaftigkeit und seine kreatürliche Schwachheit. Aber die zwei Situationen sind nicht ein und dasselbe. Wenn Sie heute Morgen einschlafen, muss das nicht Sünde sein. Verstehen Sie? Ihre Schwäche und Ihre moralische Schwäche sind zwei Themen, zwei Bereiche. Die Schöpfung wurde aber in Mitleidenschaft gezogen von Gott. Und da hat Gott gehandelt und Gott hat die Krankheit eingeführt. Und Gott hat das Unkraut eingeführt. Gott tut dieses. Aber er lässt es zu, dass Satan diese Elemente gebraucht. Dann und wann. Und er bestimmt wie. Dämonische Mächte fördern also die Schamlosigkeit, Lukas 8, treiben die Einsamkeit, ebenfalls Lukas 8, verfügen über Krankheitszustände, manchmal Lukas 13, machen unvernünftig, Lukas 8, 35 und andere Stellen. Sie sind schließlich Gesellen des Todes, Matthäus 8, Vers 28, denn ihr Oberster ist ein Mörder und ein Zerstörer. Satan sucht in der Welt seinen Thron aufzurichten, was ihm auch oft genug gelingt. In Offenbarung 2, Vers 13 wird gesagt, er hätte seinen Thron in Pergamos. Und seinen Thron versucht er an jedem Ort aufzurichten, wie auch Jesus seinen Thron aufrichten will, in einzelnen Herzen und auch an ganzen Ortschaften. Jesus möchte die ganze Welt füllen, Epheser 4, Vers 10. Er ist gen Himmel gefahren, um alles zu füllen, alle Schrift zu erfüllen und jeden Raum der Gotteswelt zu erfüllen. Gibt es Orte in dieser Welt, die noch nicht von Jesus gefüllt wurden? Satan soll mit der Verkündigung des Evangeliums vertrieben werden und Jesus will dort seinen Thron aufrichten. Aber leider hat Satan seinen Thron ganz schön eingerichtet und vergoldet an einigen Orten. Das Königreich Satans umfasst den größeren Teil der Menschheit, eröffnet uns die Bibel. So kann er sagen zu Jesus, mir gehören die Reiche dieser Welt, die Königreiche. Satan wirkt dann durch diese Menschen, über die er Macht bekommen hat. Jesus spricht von einer Synagoge des Satans in Offenbarung 3, Vers 9. Und Paulus weiß, dass er durch falsche Lehre des Evangeliums wirkt, nach 2. Korinther 11, ab Vers 13. Satan hat die Möglichkeit, die Macht, Menschen Gedanken einzuflößen. Das fand statt bei Judas, das fand statt bei Ananias und Sapphira. Und wir müssen da die Tür verschließen und das Wort Gottes, das Wort von Jesus, Raum gewähren unserem Denken. Dann kann der Satan uns nicht mit seinen Ideen antasten. Aber er versucht es. Wo ihm Türen geöffnet werden, da versucht er, böse Gedanken zu säen. Er kann auch gute Gedanken wegnehmen, wenn man es ihm erlaubt. Wenn Sie zum Beispiel nach dieser Freizeit, dieser Rüste, nicht dafür sorgen, dass die Tür verschlossen wird, hinter dem, was Sie bekommen haben, und Sie nicht wie Maria ganz bewusst diese Dinge noch einmal überlegen in Ihren Herzen und Sie dieses dem Herrn anbefehlen und Sie bewusst vor sich vornehmen, ich will noch weiter darüber nachdenken. Und wenn Sie lieber dann noch sich mit irdischen Dingen abgeben, dann könnte es sein, dass die Diener Satans kommen und vieles von dem, was sie hier gewonnen haben und worüber sie sich wirklich freuten, wegnimmt. Und es ist weg. Sie haben es vergessen. Man kann natürlich sowieso nicht alles aufnehmen. Das ist aber nicht eine moralische Frage, sondern eine kreatürliche. Satan beeinflusst durch diese Macht, die er in der Welt hat, die Politik. Wie Satan selbst zu Jesus sagt und wie auch in Daniel 10 offenbar wird, es gibt einen Geist von Ländern, also offenbar ein Obergeist, ein Verwalter für Satan. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, er verführt die ganze Welt. Lassen Sie diesen Gedanken nicht fahren. Satan verführt die ganze Welt. Durch seine Einflussmöglichkeit auf Menschen vermag Satan in starkem Maße Geschichte zu gestalten. Das sieht man am deutlichsten in Offenbarung 13, Vers 1 und 2, verglichen mit 12, Vers 3. Der Antichristus hat dieselbe Farbe wie der Drache. Das heißt, der Drache prägt, färbt das letzte totalitärische Regime. Das letzte Weltreich hat die Form, die Färbung und die Kraft des Drachen. Satan bringt es so weit, dass er angebetet wird. Offenbarung 13. Der Prophet dient dem Antichristus. Der Antichristus dient dem Satan. So geschieht eine Anbetung. Dämonen erfahren ebenfalls Anbetung. Offenbarung 9 und 1. Korinther 10. Satans erklärtes Ziel ist es so von Anfang an gewesen, wie Gott zu sein. Dieses Ziel will er über den Menschen erreichen, dem er es als Verheißung zuspricht. Wenn Menschen sich mit ihm abgeben, dann verspricht er ihnen viel Macht. Er scheint aber nicht nur wie Gott sein zu wollen, sondern das törichte Vorhaben zu hegen, alleiniger Gott zu sein. Denn er scheint eine doppelte Absicht zu verfolgen, Gottes Herrschaft zu stürzen und dann sein eigenes Reich an dessen Stelle aufzubauen. Beim ersten Versuch macht er kaputt, weil er Satans Gottes Reich zerstören will. Beim zweiten Versuch, sein eigenes Reich aufzurichten, zerbrechen ihm die Bausteine unter der Hand. Wussten Sie, dass Satan kein Schöpfer ist? Mit welchem Material geht er um? Mit Gottes Bausteinen. Die waren aber nicht dazu gebastelt, um ein satanisches Königreich aufzubauen. Wenn man in falscher Weise mit Werkzeugen umgeht, dann zerstört man. Sehen Sie die Torheit des Satans? Er versucht, Bausteine, die für ein gutes Ziel gebaut wurden, zu gebrauchen, um sein eigenes Ziel zu erreichen. Das geht nicht. Das geht nicht. Satan ist also dem Ende, das ist sicher, dass er hier ein Ende findet, schon rein in sich selbst muss es so kommen, ohne bewusstes Gericht, aber das wird schon kommen. Dann müssen wir aber festhalten, seine Macht ist begrenzt. Das merken wir an vielen Stellen. Hiob 1, da muss Satan Genehmigung haben von Gott, Hiob anzutasten. Und wenn er diese Genehmigung bekommt, sind dann noch die Grenzen gesetzt. Lukas 22, Verse 31 und 32. Er begehrt zu sichten. Satan hat begehrt, euch zu sichten. Aber da muss ihm die Genehmigung gegeben werden. Wenn Sie in die Prüfung kommen und Sie meinen, die ist von Satan, dann sagen Sie nicht, ich bin belastet. Paulus würde nach heutiger Okkultseelsorgepraxis wahrscheinlich als Belasteter gelten, weil er von Dämonen, von einem Dämon angefochten wurde. Aber das kam vom Herrn. Der Herr hat es erlaubt. Aber der Herr gab gleichzeitig genügend Gnade. Er kann diesen Dämon wegnehmen. Das wollte Paulus und das wusste er. Das konnte Gott tun. Aber in diesem Fall musste der Dämon bleiben. Und sagen Sie nicht, das war schlechtes Augenlicht oder was immer es war. Der Satan kann die Schöpfung gebraucht haben, und die Krankheit, aber es muss nicht sein. Es könnte eine direkte Attacke des Feindes gewesen sein, vom Dämon. Und Paulus sagt, es war ein Dämon, ein böser Geist, der ihn dort angegriffen hat. Das heißt, die Bewegungen Satans stehen unter der Regierung Gottes. Größer ist der, der in euch ist, das ist der dreieinige Gott, nicht nur der Heilige Geist, als der, der in der Welt ist. Gott kann Satan sogar für seine Zwecke gebrauchen. So lesen wir in 2. Samuel 24, verglichen mit 1. Chronik 21. Und in 1. Korinther 5, Vers 5 lesen wir, Satan übergeben zum Verderben des Fleisches. So kann Gott Satan gebrauchen. Ich glaube, hier könnten wir eine Pause einsetzen und dann käme ich zum zweiten Teil, in dem also auch praktische Hilfen gegeben werden sollen.